Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
Der Plaudertaschen-Podcast wird euch präsentiert von S-Broker, einem Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe. Der S-Broker bietet Sparkassen innovative und bedarfsgerechte Lösungen as a Service für das Wertpapiergeschäft. Als Verbundpartner liefert er den Sparkassen mit dem Depot Plus ein wettbewerbsfähiges Brokerage-Angebot für online-affine Selbstentscheider, um mit dem S-Comfort-Depot eine leistungsfähige Lösung für die Bereitstellung und Vermarktung im Multikanalgeschäft. So oder so konzentrieren sich Sparkassen auf das, was sie im Fokus haben, die Beratung und Betreuung ihrer Kunden. Der S-Broker kümmert sich gerne um den Rest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Patrick und gemeinsam mit Robin plaudern wir in jeder Folge über das Banking von morgen. Heute haben wir ein ganz besonderes Special für euch. Wir planen aktuell nämlich unsere zweite Kryptokonferenz Get Rich or Die Trying für Winter diesen Jahres. Eine spannende Keynote aus unserer ersten Konferenz dieses Jahr haben wir euch allerdings bisher noch vorenthalten. Aber das wollen wir heute natürlich ändern. Sie trägt den Titel »Wird die Blockchain das neue Internet?« Katharina Gera, CEO und Co-Founderin der Analyse- und Beratungsfirma Immutable Insight, hält diese Keynote für euch. Sie ist eine absolute Expertin auf dem Gebiet der Blockchain und Kryptowährungen und gehört zu den führenden Persönlichkeiten der deutschen und europäischen Blockchain-Szene. Aber nicht nur das, sie ist nämlich selbst auch Podcasterin. Und in ihrem Podcast Block 52 spricht sie mit ihren Gästen über die neuesten Entwicklungen der Branche und teilt ihr Wissen als Sachverständige im Bundestag Finanzausschuss zum Thema Blockchain. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Ich möchte gar nicht so viel Zeit verlieren. Katharina, vielen lieben Dank, dass du heute dabei bist. Wie gesagt, du warst oder kommst ja gerade aus dem Finanzministerium und hast da zum Thema Blockchain auch gesprochen. The stage is yours. Freut mich sehr, dass du dabei bist.
Vielen Dank, Robin. Ich freue mich hier, den Abschluss zu machen heute. Herzlichen Glückwunsch auch an alle, die bis jetzt durchgehalten haben und die sich auf den Weg gemacht haben und auf den Weg machen, hier mehr zu Blockchain zu lernen. Und ich kann praktisch ganz frisch aus dem Finanzministerium tatsächlich berichten. Ich bin gerade so nur über die Straße rüber. Und es gibt jetzt auch eine Blockchain-Arbeitsgruppe, deren Sprecherin sozusagen, ja, ich gerade auch geworden bin. Insofern, es geht da jetzt auch im Ministerium voran und auch der Finanzminister Lindner und der parlamentarische Staatssekretär Tonka haben jetzt sozusagen auch gerade sich angehört nochmal von mir, warum Tokenökonomie so wichtig ist und warum ich glaube, dass es viel schneller kommt, als wir ein Stück weit glauben. Und insofern sind wir praktisch mitten auch schon hier in meinem Vortrag. Ich möchte Sie auch gerne einladen, wenn Sie eine Frage haben, fragen Sie gerne. Dafür sozusagen sind ja solche Runden am Ende auch nochmal da, gerne auch im Chat. Ich mache das auch gerne so, wenn es eine Frage im Chat gibt, kann ich die auch gerne immer nochmal am Ende beantworten oder im Nachgang. Ja? Blockchain wird das neue Internet. Wir haben jetzt viel auch über das, was es auf der Investmentseite bedeuten kann und so weiter gesprochen. Ich möchte aber gerne nochmal hier ganz kurz festhalten, warum ich glaube, dass Blockchains grundsätzlich so spannend sind. Introduction spare ich mir auch gerne. Vielleicht zwei Sätze nur kurz zu dem Unternehmen, das ich gegründet habe. Immutable Insight hat morgen ab dem 1.4. dann in Summe 29 Mitarbeiter. Es kommen nochmal drei Gesichter dazu. Wir sind sowohl nach dem KAGB als auch nach dem KWG entsprechend lizenziert und haben immer schon versucht, Asset Management und Geldwäscheprävention und Industrieanalytics sozusagen zusammenzubringen und zu zeigen, wie man mit Echtzeitanalysen das ganze Blockchain-Thema, wo ja viel Unsicherheit, viel Fragezeichen, viele Mythen es auch gibt, wie man das mit einfach harten Fakten, mit Echtzeitmessungen auch umsetzen kann. Das ist so ein bisschen die Seite, die wir gegründet haben und da ich ja auch bei der Börse Stuttgart im Aufsichtsrat bin und auch bei der Fürstlich-Castellschen Bank, bin ich also auch noch ganz nah an denjenigen von Ihnen, die immer noch auch in Banken heute vielleicht zu Hause sind und versuche da immer die beiden Welten als Brücke zusammenzubringen. Ich möchte gerne mal mit ein bisschen im Augenzwinkern starten. Jetzt haben Sie sich auch schon ganz viel durchgehalten heute und ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Es gibt eine Netflix-Serie, Die nennt sich The Billion Dollar Code. Und hier sozusagen ist eine Szene dargestellt. Da wird Mitarbeitern, Führungskräften der damals, ich glaube, noch Deutsche Post oder zumindest noch Deutsche Telekom AG vorgestellt, was das neue Internet ist. Ja, und damals war das neue Internet noch das Internet, das ich jetzt heute als das alte Internet bezeichnen würde. Und da sitzen also Helga und Klaus und hören sich an, was ist es denn, worum es sich da geht, und belächeln das alles ein bisschen. Und die ganzen Fragen, die Gründer dort sich angehört haben, ist ein Stück weit auch die Fragen, die wir heute wieder machen. Insofern ist es total menschlich, dass man sich erst mal fragt, was hat es denn damit auf sich und kommt es denn wirklich und wird es denn wirklich und kann man sich das vorstellen, dass man so einen Service, den wir heute als Google Maps alltäglich nehmen, dass der überhaupt denkbar ist und auf welcher Basis ist der denkbar? Also insofern lade ich Sie ein mit einem großen, breiten Lächeln. Folgen Sie mir in diese Reise. Lassen Sie uns mal gucken, wo die Blockchain uns dann hinführt und warum ich glaube, dass es eben so materiell relevant ist, für jeden ein Stück weit, zumindest für jeden, für den auch schon mal das alte Internet eine gewisse Relevanz bekommen hat. Ich starte mal mit der großen Frage des Warums. Warum gibt es überhaupt diese Blockchains? Warum hat irgendjemand sich die Mühe gemacht, zu glauben, dass das, was wir heute als das Internet bezeichnen, nicht mehr so funktioniert, wie wir uns das mal vorgestellt haben? Und im Grunde genommen kann man sagen, es ist ein Stück weit eine Weiterentwicklung der Digitalisierung. Wir haben festgestellt, Digitalisierung hat sicherlich einen breiten Einzug in unser Leben genommen. Aber es geht weiter und es gibt gewisse Dinge, die kann ich mit dem alten Internet nicht mehr machen. Es gibt gewisse Dinge, die einen so starken Grad an Digitalisierung erfordern, wo ich kein PDF mehr ausdrucken kann, wo ich keine natürliche Unterschrift mehr haben kann, wo ich nicht mehr ein Stück weit in irgendeiner Weise den Prozess weiter end-to-end, wie man so schön sagt, strukturieren kann, wenn ich nicht die digitale Eindeutigkeit einer elektronischen Datei habe. Das sage ich gerne nochmal, weil das ganz, ganz zentral ist. Der große Clou der Blockchain im Vergleich zum heutigen Internet ist die Eindeutigkeit einer digitalen Datei. Sie müssen sich vorstellen, nehmen Sie ein ganz normales Stück DIN A4, weißes Blatt Papier, dann ist es einfach nur ein Papier wie die 500 anderen aus der Packung, aus der Sie es gerade gezogen haben. Machen Sie eine Unterschrift drunter und vermeintlich noch ein notarielles Siegel, dann haben Sie aus einem ganz normalen Stück Papier eine Urkunde gemacht, eine Eindeutigkeit, eine Aktie, so wie wir sie früher mal hatten. Und die Blockchain nimmt eine ganz normale elektronische Datei, wie ein weißes Blatt Papier, das Word1.doc. Das hatten Sie bestimmt auch schon irgendwo mal gespeichert. Und dieses beliebig kopierbare elektronische Gut wird über die Blockchain eindeutig. Sie kann Wert tragen. Es gibt da nicht unzählige viele dieser Dateien, sondern nur eine einzige. Und das ist eins der aus meiner Sicht relevantesten Aspekte einer Blockchain, die eben dem heutigen Internet, wie wir es kennen, völlig überlegen ist. Weil wenn Sie heute eine Homepage checken oder irgendwas passiert, ein Stück weit, es ist kopierbar und verfeedbackbar und veränderbar. Und das bedeutet, wenn wir heute über sowas wie Geld nachdenken oder eben eine elektronische, eindeutige Aktie, die nicht von Clearstream verwahrt wird, sondern die zum Beispiel Robin und ich direkt miteinander vertauschen, dann brauche ich diese Eindeutigkeit. Bedeutet aber auch, wenn die Datei schon eindeutig ist und ich mit einer dritten Person direkt in den Austausch treten kann, dann brauche ich eben ganz viel dazwischen nicht mehr. Und die Blockchain ist genau dieser Marktplatz, wenn man so will, diese Technologie, die das ermöglicht. Und ein Token ist in meinem Bild, das ich gerade benutzt habe, zwischen Papier und Urkunde, dann die digitale Urkunde. Ein Token ist dann ein, zum Beispiel ein Besitzrecht. Es ist ein Teil einer digitalen Anwendung. Und wenn Sie sich Ihr Smartphone nehmen und Sie haben da drauf ganz viele Apps und sich fragen, wann kommt diese Blockchain denn bei mir an? Dann frage ich Sie heute, wie viele von Ihren Apps wissen Sie, wo die laufen? Und viel von dem, was ich gerade heute erzähle, wird für Sie einfach nur weiterhin ein App auf einem Smartphone sein. Und dahinter passiert dann was anderes. Und insofern müssen wir uns auch gar nicht so groß umstellen. Da wird es einen fließenden Übergang geben und ein Stück weit wird es sozusagen in all unser Leben Einklang gewinnen. Wichtig vielleicht auch nochmal für mich jetzt, für die weitere Präsentation auch zu verstehen, Ethereum ist die Blockchain, die all das dann erstmal ermöglicht. Sie kann mehr als nur eine Zahlung von A nach B schicken. Sie hat es ermöglicht, dass andere so ähnlich wie eben bei meinem Beispiel mit dem Smartphone gerade dort etwas ablaufen lassen können. Und das ist das, was Ethereum und was die ganze Blockchain-Welt gebraucht hat, um das möglich zu machen, was ich nachher gleich noch auch als Token-Ökonomie bezeichnen werde.
Kurze Pause für einen Werbeblock unseres Partners. Tabula Rasa bei ZTB. Lust auf Zukunft. Die Zeichen der Zeit stehen auf Aufbruch. Wir bieten Perspektiven und Lösungen für die kommenden Herausforderungen. Unsere Schwerpunkte: Transformation von Organisation und Arbeit, Trends und Innovationen sowie Geschäftsmodellentwicklung. Wir gestalten Organisationen für die neue Zeit. Menschenzentriert, agil, mutig. Wir haben Lust auf Zukunft, gemeinsam mit Ihnen.
So, jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Argument nochmal von meinem Vortrag, wenn es darum geht, warum es schneller kommt. Ich bin davon überzeugt, dass der beste Indikator und der neutralste Indikator dafür ist, ob etwas vermeintlich eine Zukunft hat oder nicht und wie schnell diese Zukunft vermeintlich bei uns auftaucht, indem wir uns die Nutzerzahlen anschauen. Die Nutzerzahlen im Sinne von, wer nutzt diese Technologie, wie oft, wie viele Menschen mehr machen es und wie viele Menschen nutzen dann diese Technologie. Und wichtig ist auch, anders als es bei dem alten Internet oder bei den Smartphone-Apps, die Sie hier auf der Folie auch sehen sind, kann die Blockchain grundsätzlich auch von mehr als nur Menschen benutzt werden. Wenn Sie ein kommunizierfähiges, internetfähiges Auto haben, dann kann das genauso ein Nutzer einer Blockchain-Technologie sein. Und insofern erweitern wir den Raum von möglichen Nutzern von Menschen auf kommunizierfähige Maschinen und wir ermöglichen auch, dass diese Maschinen untereinander kommunizieren. Und auch das macht einen ganz entscheidenden Vorteil, wie wir gleich nochmal sehen werden. Aber dass wir mal nochmal so ein paar Zahlen haben. Die Deutsche Bank hat ja mal so eine Studie gemacht im Sinne von Internet versus Blockchain. Wir können grundsätzlich sagen, es gab eine ganze Reihe von strukturellen Hürden, die wir bei dem alten Internet noch gebraucht haben, bis alle erstmal einen Modem zu Hause hatten, bis alle überhaupt erstmal einen privaten Laptop zu Hause hatten, bis überall überhaupt Internet verfügbar war, bis wir dann die ganze nächste Welle in der Mitte hatten mit Mobile und Smartphone. Jetzt haben wir Konnektivität überall. Wir haben ein Beispiel Ukraine zum Beispiel gerade gesehen, wie Elon Musk mit seinen Satelliten Internet dorthin gebracht hat, wo das in Kabeln verlegte Internet im Boden schon nicht mehr verfügbar war. Das heißt, die Art von Konnektivität, die Vielzahl von unterschiedlichen Endgeräten, die wir heute haben, angefangen von der Uhr bis zum Smartphone, bis zum Laptop, all diese Dinge führen dazu, dass wir immer kürzere Adoptionszyklen haben. Und wir hatten gestern gerade allein auf der Ethereum-Blockchain 1,1 Millionen Nutzer und das, obwohl sozusagen der Ethereum-Preis jetzt ja auch schon wieder ganz ordentlich ist, für diese Nutzung wird ja dann auch noch Geld bezahlt. Das heißt, wir sehen an den insgesamt, wenn man alle Blockchains zusammennimmt, Bitcoin, Ethereum, die ganzen Staking-Blockchains, wir sehen eine ganz klare Tendenz, dass die Nutzungsanzahl stärker steigt in Summe als das, was wir davor gesehen haben und es geht schneller. Und das ist das Kernargument. Wenn wir also feststellen, dass das mehr Menschen öfters nutzen, dann ist die Frage, ob es kommt oder auch nicht, beantwortet durch das tagtägliche Doing von den Menschen und Maschinen, die mit der Technologie interagieren. Heute schon, nicht in 10 Jahren, heute schon. Aus den Wachstumskurven kann man das dann extrapolieren in die Zukunft. Nochmal ganz wichtig ist ein bisschen die Frage, was treibt denn dieses Wachstum? Und ich hatte es kurz schon mal angerissen, aber für mich ist ganz wichtig, dass Sie heute nochmal verstehen, dass diese Blockchain als Technologie eben nicht unbedingt an Bitcoin festzumachen ist, wenn es darum geht, wie schnell verbreitet sie sich und wie viel des heutigen Internets kann sie denn ersetzen? Wenn wir in der Technologie bei Bitcoin stehen geblieben wären, dann wären wir bei dem ersten Use Case, wie man so schön sagt, bei dem ersten Nutzenfall stehen geblieben, der da heißt, ich zahle jemand Dritten ohne eine Bank Geld. Das ist im Wesentlichen der Kern der Nutzenfunktion. Und dann haben wir bei Bitcoin natürlich noch die Eigenschaften mit der Begrenztheit und so weiter. Aber Peer-to-Peer-Cash, das ist der zentrale Punkt auch in dem White Paper von Satoshi Nakamoto gewesen. Und Ethereum eröffnet eben die Welt von einem analogen Telefon hin zu einem Smartphone, zu einer Plattform, die es ermöglicht, dass wir über 300.000 Anwendungen laufen haben, dass wir über die Tokens, die diese Anwendungen bedingen und nutzen können, wir dann im Grunde genommen das, was wir auf unserem Smartphone heute kennen, das, was wir heute als eine Homepage bezeichnen würden, aber eben auch viel von dem, was hinter der Homepage passiert, im Middle Office, im Back Office, ganz viel von dem, was heute noch Menschen bedarf, Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung, ganz viel von Jobs, die heute noch irgendwie damit beschäftigt sind, irgendeine Art von Wirtschaften darzustellen und abzuwickeln. Das ermöglicht Ethereum und die Folgeblockchains, die eben unterschiedliche Funktionalität haben und die hier die Möglichkeit bieten, dass Dritte, ohne dass sie die Blockchain selber gestalten oder verstehen müssen, so ähnlich als der Browser erfunden war, ich einfach eine Homepage draufsetzen konnte. Das ist das zentrale Element an der Stelle. So, dann noch einen Punkt. Ich habe gedacht, jetzt bin ich in einem Sektor, der viel auch sich mit Kosten beschäftigen musste in den letzten Jahren. Die Frage ist immer, was habe ich davon? Es gibt eine Studie von den Kollegen von Cashlink und Finua. Das sind zwei deutsche Anbieter. Der eine sitzt in Berlin, der andere in Hamburg. Die haben das Einsparungspotenzial von tokenisierten Vermögenswerten dargestellt. Also wenn Sie nichts von diesem Bitcoin, nichts von Ether oder von irgendeiner Kryptowährung halten und wenn Sie einfach nur heute in einer Bank sind und wenn Sie einfach nur weiter sozusagen in dem Transformationsprozess sein wollen und Kosten einsparen wollen, dann kommen Sie auch dann um Tokenisierung nicht drum rum. Und es gibt unterschiedliche Punkte, egal ob es in dem Primärmarkt ist, also in der Herausgabe oder ob es dann in der Verwahrung oder Administration ist oder im Sekundärmarkt. Der Token ist dann nur wie eine digitale Tupperware. Ich habe dann ein Asset, das ist genauso wie heute, aber ich lege sie in eine Hülle, die genauso ist, wie ich sie vorhin beschrieben habe. Die hat einen eindeutigen Wert. Sie machen einfach nur diesen Token um das Asset und lassen das Asset sonst so, wie es ist. Und dann sind sie schon in der ersten Stufe, dann sind sie schon in der Tokenisierung und spätestens dann haben sie schon, gerade wenn sie das dann öfters machen, die entsprechenden Kostenvorteile. Ich persönlich glaube ja nicht, dass das dabei belassen sein sollte. Für mich gibt es vier Stufen der Tokenisierung. Wenn wir zurückgehen in das frühe Internet in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre, da war ich gerade als Austauschschülerin in Amerika und damals hat meine Gastmutter gesagt, jetzt wo es dieses AOL gibt, hat sich dieses Internet ja erledigt, weil da kann ich meine Nachrichten lesen, also auf AOL.com. Da kann ich meine Nachrichten lesen, da kann ich eine Nachricht schreiben, da kann ich meine E-Mails machen. Arg viel mehr Homepages kann man ja jetzt nicht brauchen. Also sie versteht nicht, was wir mit dem Internet noch wollen. Und ein Stück weit ist das wieder so die Analogie, mit der man auch gut nochmal verdeutlichen kann, dass natürlich danach, wie wir wissen, noch viel, viel mehr gekommen ist. Aber dass wir erstmal mit dem ersten Schritt anfangen oder uns versuchen hineinzuversetzen, in was ist denn überhaupt möglich. Und Bitcoin ist die allererste Möglichkeit gewesen, von überhaupt einem digitalen Asset, einem Blockchain-basierten Asset oder einem Token zu sprechen, obwohl der Begriff da gar nicht ganz gut passt. Dann haben wir jetzt die zweite Stufe. Wir nehmen heutige Immobilien und tokenisieren sie. Wir nehmen heutige Anleihen und wir tokenisieren sie. Wir sind in dem, was ich gerade als digitale Tupperware gesprochen habe. Das ist nett, es macht es ein bisschen schneller, es macht es ein bisschen günstiger. Aber im Ende nehme ich immer noch das, was ich heute kenne, das, was AOL eben damals auch abgebildet hat und mache das dann nur auf eine digitale Art und Weise. Wenn wir jetzt aber sozusagen in eine nächste Stufe gehen und wenn wir jetzt überlegen, sozusagen, was bedingt ein tokenisiertes Geschäftsmodell, also wenn, wo geht die Reise hin zwischen dem, dann habe ich irgendwie eine Aktie, dann habe ich andere Geschäftsmodelle, die ich dann vielleicht liquider traden kann, besser traden kann, in kleineren Einheiten traden kann. Das heißt, ich habe gewisse praktisch erste Verbesserungen. Also das heißt, ich kann eine E-Mail schon in Anhang hängen und ähnliche Funktionalitäten. So Stück für Stück nehmen die Funktionalitäten zu. Aber auch das hat noch nicht den ökonomischen Wert gehoben im Internet. Auch das war nur ein erster Schritt. Was wir heute sehen mit den Facebooks, Amazons, Googles, Google-Suche wurde erst ein Geschäftsmodell, das profitabel ist, als es ganz viele Tokens gibt. Dann gab es eigene, originär internetbasierte Geschäftsmodelle. Und die mussten sich entwickeln. Und der große Kuchen, das große Potenzial, die größte Chance, der große Wettbewerb, um den es heute global geht, ist, wer schafft die neuen Tokens als neue Geschäftsmodelle, die nur ein Geschäftsmodell sui generis sind? Was ist das neue Google? Und das ist die spannende Frage und das ist der enorme Druck, warum neben den Nutzern, wie ich eingangs beschrieben habe, aus meiner Sicht das, was man ökonomisch erreichen kann, das Potenzial der Tokenökonomie so groß ist, warum es so viele Menschen auf dieser Welt gibt, die praktisch genau in diesem Wettbewerb stehen, die das sozusagen erreichen wollen, wenn man so will, die neuen Gründer sozusagen der neuen Szene. Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu verstehen, dass wir, wenn wir die Tokenökonomie haben, sie sehr viel schneller auch wachsen wird und profitabler wachsen wird, weil wir eben in dieser Tokenökonomie Real-Time-Analytics machen können. Wir sind dafür ein Beispiel, aber es gibt andere Firmen, die das genauso können. Wir lernen heute schneller, wir verstehen heute mehr. Du kannst auf der Blockchain alles immer in Echtzeit messen. Das heißt, man kann viel besser aussteuern, man kann viel besser reagieren und ein Stück weit so auch noch zu schnelleren Entwicklungszyklen führen. Wenn wir den Blick ein bisschen gegen Asien richten, dann stellen wir fest, dass China hier aus meiner Sicht schon relativ vor ist. Sie haben das Thema Währung mit dem digitalen Yuan. Sie haben das Thema Mobile First sowieso schon bei den Zahlungen gehabt. Und sie haben über das Blockchain-Service-Netzwerk ein Industrietransaktionsnetzwerk geschaffen. Und das ist der Standard momentan. Der Standard ist nicht hier in Europa. Der Standard momentan ist das, was sozusagen in der Volksrepublik China, insbesondere dann auch in Shenzhen, schon möglich ist. Und das ist so ein Stück weit das, wo wir auch verstehen müssen. Jeden Tag, den wir uns nicht bewegen, verlieren wir einen Tag im Wettbewerb. Und es ist eine globale, dezentrale Technologie. Die kümmert keine Territorialgrenzen und die kümmert nicht, wer wann gedenkt anzufangen. Letzte Woche in den Neuigkeiten, Singapur und Kambodscha führen Central Bank Digital Currencies ein, also digitales Zentralbankgeld, so wie China es jetzt auch mit dem digitalen Yuan schon als Parallelangebot hat. Und wir diskutieren noch, wann wir die Berater beauftragen für den digitalen Euro. Das nochmal mit einem kleinen Schmunzeln. Fazit von heute, für mich ist Blockchain die neue Ökonomie, die neue Token-Ökonomie. Wir haben neben den Menschen, die ein Marktpotenzial durch Kunden sein können, auch die vernetzten Geräte. Es gibt unglaublich schnelle Möglichkeiten zu verstehen, was passiert. Es gibt unglaublich viel Geld zu verdienen. Und insofern glaube ich, dass wir mit diesen beiden Marktpotenzial viel größer, Schnelligkeit der Technologie und Schnelligkeit auch der Konnektivität in viel weniger Zeit, als wir heute glauben wollen oder glauben mögen oder vielleicht glauben können oder verstehen können, werden wir sehen, dass die Blockchain sich durchsetzt und wir ganz schnell auf einmal sozusagen mittendrin sind in der Token-Economy. Wenn Sie ein bisschen lesen wollen, das sind meine typischen Lesetipps. Die gehe ich jetzt aber einmal auch aus Zeitgründen ein bisschen drüber. Insbesondere das Thema Token Economy and Digital War kann ich Ihnen nur empfehlen. Und ich hoffe, Sie haben so ähnlich wie Klaus und Helga am Ende des Films das Potenzial zumindest umrissen bekommen und erahnen können. Sie verstehen ein Stück weit, warum es mich so treibt und warum ich davon so begeistert bin. Und hoffe, dass wir uns alle bald sozusagen noch viel mehr und viel größer über die Opportunitäten und Chancen der Token-Ökonomie austauschen. Vielen Dank.
Klasse Vortrag, du bekommst ganz viel Lob, sehr gut. Das freut mich auch. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Katharina, dass du dabei warst.